wir, Heiliger Geist, öffne du uns die Herzen und lass dieses Wort auf fruchtbaren Boden fallen. Wir wollen verstehen, was du uns heute damit sagen möchtest und möchten gerne lernen von dem, was du zu uns sagst. Amen. Wir sind ja mittendrin in der Reihe, die an Pfingsten angefangen hat. Ich habe ihr den Titel Seine Kirche gegeben, so bewusst auch ein bisschen im Gegensatz zu dem, was immer auf unserem Logo steht. Da steht ja zunächst mal meine Kirche. Und es ist mir auch wichtig, dass es meine Kirche ist, wo ich mich zu Hause fühle hier. Aber es ist in allererster Linie, ist es erstmal seine Kirche. Und wir haben an Pfingsten miteinander geredet über das große Wunder, dass Gottes Geist Menschen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen und Sprachen, die eigentlich menschlich gesehen gar nicht zusammenpassen können, dass Gottes Geist die zusammenbringt. Und zwar nicht nur hier in Freudenstadt oder damals in Jerusalem, sondern auf der ganzen Welt, quer über Grenzen, die, wie sie uns bekannt sind, hinweg ein echtes Wunder. Gott bringt unterschiedliche Menschen zusammen. Mir ist dann noch eingefallen, und das seht ihr heute auf eurem Predigtzettel als Titelbild drauf, dass wir bei unserer letzten Kunstausstellung dazu eine Skulptur hatten. Ich habe die auch mal hier vorne stehen. Die hat bloß ein Problem, und zwar ist der Kleber von dem Sockel hier irgendwie nicht mehr so stabil und die Kugel, die droht immer wegzurollen. Genau, aber ihr seht hier, das hat die Nathalie Kurz damals gemacht, verschiedene Menschen, die ganz unterschiedlich in ihrer Eigenart zu Gott kommen und um Jesus Christus zusammenkommen. Das ist das, was Gemeinde, was Kirche ausgemacht hat. Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist, Menschen ausgerichtet auf den einen Herrn Jesus Christus. Und was Herr heißt, darüber haben wir letztes Mal ausführlich nachgedacht. Gemeinde als eine Gemeinschaft von Menschen, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie zu berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war dieser Text, den ich euch letztes Mal vorgelesen habe, von dem, was Kirche vielleicht weltweit einfach ausmacht. Wir haben über Kirche geredet als eine Nachfolge, eine Weggemeinschaft von Menschen, die Jesus ruft, ihm zu folgen. Und spätestens an dem Punkt wirft es dann auch ein paar Fragen auf. Zum einen vielleicht die Frage, wenn man mal das große Ganze anschaut, ich sage immer, fang hier im Raum an und schau dir die unterschiedlichen Menschen an, aber gerade auch, wenn man drüber hinausschaut, über die Grenzen dieses Raums, vielleicht mal in ganz Freudenstadt oder sogar auf der ganzen Welt, dann sieht man so viel Unterschiede und so viel Buntheit in den Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, dass man dann ja irgendwann schon fragen muss, ja, kann man bei so viel Unterschied überhaupt noch von Einheit reden? Ist es überhaupt noch eine Kirche, dieses Ganze, oder sind es einfach völlig verschiedene Dinge, die bloß alle diesen Begriff für sich beanspruchen und eigentlich müsste man denen mal verschiedene Etiketten aufkleben, damit das klar ist. Also die anderen, die sind was anderes als wir. Also wenn wir Kirche sind, dann sind die es nicht oder so, weil die sind einfach so anders. Gibt es überhaupt noch sowas wie Einheit? Vielleicht muss man an der Stelle auch fragen, ist es überhaupt ein wichtiges Thema? Ja, wenn es halt Unterschiede gibt, dann ist es halt so. Das merkt man dann spätestens, wenn man mal liest, wie Jesus an dem letzten Abend, wo er verhaftet wird, wie er dort betet für seine Nachfolger, und zwar bewusst nicht nur für die Jünger damals, sondern für alle, die danach kommen, und dieses großartige Gebet im Johannes 17 liest und merkt, wie sehr Jesus vor allem für eines betet, nämlich dass seine Nachfolger, dass sie eins sind. Das zieht sich durch das ganze Gebet durch, wie ein roter Faden, kommt immer und immer wieder. Und nein, ich predige nicht über Johannes 17 heute, auch wenn die Versuchung groß ist, weil es eines meiner Lieblingstexte ist. Aber was man mindestens gesehen haben muss dort, ist, dass Jesus sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, denn dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also dass Jesus im Grunde genommen den ganzen Auftrag, den er uns gibt und die Wirksamkeit des Evangeliums in dieser Welt mit von dieser Frage abhängig macht. Ob wir seine Nachfolger, ob wir eins sind, also ist keine ganz unwichtige Frage, diese Frage nach der Einheit. Die müsste man also stellen bei so viel bunter Unterschiedlichkeit. Die zweite Sache, die vielleicht manchem auch letztes Mal, wo mancher ein bisschen hängen geblieben ist, ist, als wir über Nachfolge geredet haben, habe ich euch die Geschichte erzählt von Petrus, dem Jesus nochmal begegnet nach der Auferstehung, dem Petrus, der ihn verraten hat, den Jesus nochmal ruft in die Nachfolge, folge mir nach, und der sich dann umdreht und diesen anderen Jünger, wahrscheinlich war es Johannes, anschaut und sagt, ja, was ist denn mit dem? Und Jesus sagt ihm mehr oder weniger, das geht dich nichts an, was mit dem ist. Ja? Und da haben wir das schon ein bisschen festgestellt. Also meine Aufgabe ist es ja auch nicht, das zu bewerten, wie der andere Jesus nachfolgt und dass Gott den vielleicht auf ganz anderen Wegen führt. Aber das geht dich nichts an, ist natürlich schon ein steiler Satz. Ne? Und die Frage, geht es mich jetzt wirklich überhaupt nichts mehr an? Ja, darf dann jeder sein eigenes Ding machen und sagen, ist okay, ich habe halt ein ganz anderes Verständnis von dem, was es ist, Christ zu sein. Was machen wir denn mit so viel Unterschied? Und ich glaube, dass wir da im ersten Korintherbrief ganz richtig sind, wenn wir mit über diese Fragen nachdenken wollen. Einfach deswegen, weil der erste Korintherbrief, der ja, wie der Name schon sagt, ein Brief ist, der aus einem bestimmten Anlass, in einer bestimmten Zeit zu bestimmten Menschen geschrieben wurde, weil es da ganz viel um Unterschiedlichkeit geht. Wer diesen Brief liest, den Paulus geschrieben hat, der merkt, wie viele Probleme es in der Gemeinde in Korinth gibt, allein dadurch, dass es einfach völlig unterschiedliche Gruppierungen gibt. Und die sind sich bei weitem nicht eins. In sehr grundlegenden Fragen des Glaubens gibt es da ganz unterschiedliche Ansätze und jeder hat so seine Gründe, warum er auf seiner Position beharrt. Und die berufen sich dann auch auf alle möglichen berühmten Namen und Persönlichkeiten. Und der eine sagt, ja, aber als Paulus da war, da hat er das so und so gelehrt. Und der Nächste, der sagt, ja, aber ich habe gehört, in Jerusalem, der Petrus, der sieht es so und so. Und dann gibt es noch andere Leute, die mitmischen. Und dann gibt es die besonders Heiligen, die sagen, ja, aber auf unserer Seite, da steht Jesus Christus. Und deswegen haben wir die richtige Meinung. Und es zieht sich dann durch. In den verschiedenen Themen, die in diesem Brief behandelt werden, merkt man das immer wieder, wie viel Uneinigkeit da ist, einfach weil diese Unterschiede da sind. Das lohnt sich also, da reinzuschauen in diesen Text. Und es ist vielleicht auch ganz spannend, gerade für uns als Pfingstgemeinde, diesen Text mal heute Morgen zu lesen und in diesem 1. Korinther Kapitel 12 nur die ersten paar Verse zu lesen. Weil das ja eigentlich, wenn man schaut, dieses Kapitel einer der Lieblingstexte der Pfingstgemeinde überhaupt ist. Wenn ihr nämlich weiterlest nach dem Vers 7, wo wir gerade aufgehört haben, da kommt dieses wunderbare Bild vom Leib Jesu Christi, wo der Heilige Geist ganz unterschiedliche Gaben austeilt und jeder ist irgendwie so ein Körperteil an diesem Leib, sagt Paulus. Und da gibt es keine Unwichtigen, jedes hat seine Funktion. Und vor allem in diesem Bild zählt er natürlich die ganzen Geistesgaben auf, die wir kennen und hochhalten und wertschätzen. Und deswegen lesen wir so die zweite Hälfte dieses Kapitels so unglaublich gerne. Aber mit der Folge, dass der Anfang manchmal so ein bisschen untergeht in dieser Sache, vor allem, weil da so kompliziertes Zeug drin steht und dann geht es darum, dass man Gott nicht verflucht und so. Und dann sagen wir, lesen wir lieber schnell weiter, wo die schönen Sachen kommen, weiter hinten. Und vielleicht ist es ganz gut, wir schauen uns das mal an. Wir werden übrigens den Rest des Kapitels auch anschauen, aber nicht heute. Ja, das gehört dann schon auch dazu. Und das Erste, was man feststellt, wenn man diesen Anfang liest, ist einfach nochmal diese Betonung des Paulus. Gott wirkt an unterschiedlichen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Schauen wir einfach die Verse 4, 5 und 6 an, da wird es dreimal wiederholt. Verschiedene Gaben, aber derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Verschiedene Dienste, aber ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Verschiedene Kräfte, aber ein und derselbe Gott, durch den sie in uns allen wirksam werden. Und man sieht einen Gott, der ganz groß am Austeilen ist. Und zwar ganz reichlich am Austeilen. Wenn man schaut, was da alles aufgezählt wird, da werden die Gnadengaben aufgeteilt. Vom Griechischen her die Charismen, daher kommen heute die Charismatiker, die man so nennt, die diese Geistesgaben betonen und die teilt er aus. Er teilt Dienste und Aufträge aus. Das sind Diakonion im Griechischen, also da haben wir die Diakonie her heute, also so ganz praktische Aufgaben auch in der Gemeinde. Er teilt Kräfte aus und das bekennen wir doch auch gerne, dass unser Gott in Kraft wirkt, aber stellen dann auch schnell fest, dass da jeder eine ganz unterschiedliche Erfahrung damit hat, wie das dann konkret aussieht, wenn Gott in Kraft wirkt. Aber alles das sehen wir, dass Gott austeilt und da haben wir schon ein Spektrum drin in dem, was dieser Gott hier verteilt. Die Betonung des Paulus ist aber genau eigentlich das Umgekehrte, der immer wieder zurückkommt und es zurückführt auf das, was alles zusammenhält. Nämlich, es ist derselbe Gott, der hinter all diesen Dingen steht. Wenn man das Denken der damaligen Zeit und des Nahen Osten kennt, dann fällt einem sofort auf, dass da ein sogenannter Parallelismus vorliegt. Also, dass im Grunde genommen mit derselben Satzstruktur, wenn man ins Griechische reinschaut, ist es noch viel frappierender wie im Deutschen, dass im Grunde genommen dreimal hintereinander derselbe Satz steht, da werden nur ein paar Schlüsselwörter ausgetauscht. Das sind halt einmal die Gnadengaben und dann die Dienste und dann die Kräfte. Ja, und dann, ganz spannend, was wird noch ausgetauscht? Hinten im Satz, der das austeilt, ist einmal der Geist, einmal der Herr und einmal Gott.
Und wenn ihr euch jetzt ein bisschen auskennt im Neuen Testament und wisst, dass mit dem Herrn im Neuen Testament immer Jesus Christus gemeint ist, dann habt ihr den Geist, Jesus Christus und Gott. Das müsste einem irgendwo bekannt vorkommen, diese drei Begriffe zusammengestellt, oder? Denn da steckt das Bekenntnis drin von dem dreieinen Gott, an dem wir glauben. Und Glauben ist das Schlüsselwort da drin, weil erklären können wir den nicht, den dreieinigen Gott. Wir können nur feststellen, dass unser Gott über all unser Denken hinaus ein Gott ist, der sich selbst schon auf ganz unterschiedliche Weise zeigt. In drei Personen. Und wie das zusammengeht, dass drei Personen eins sind, das kann ich mir in meinem Gehirn gar nicht erklären. Ich habe übrigens eine gute Erklärung gefunden. Also was heißt eine Erklärung, aber eine Illustration, die das vielleicht ein bisschen verstehen hilft. Die kommt eigentlich schon aus der ganz alten Kirche. Da hat man versucht, diesen Gott so zu erklären, dass man gesagt hat, man muss sich das vorstellen wie einen Rundtanz. Auf Griechisch heißt das Perichorese. Also einen Tanz von drei Personen, müsst ihr euch vorstellen, die halten sich an der Hand und die tanzen miteinander, die drehen sich im Kreis. Und jetzt passiert Folgendes, wenn die sich richtig schnell drehen, dann könnt ihr irgendwann als Beobachter die drei Personen gar nicht mehr unterscheiden, sondern das verschwimmt alles so. Das wird nur noch ein großes Ganzes, das man wahrnehmen kann. Das Ganze ist jetzt gerade wieder ganz aktuell aufgelebt, weil die große Modeerscheinung, die es jetzt gerade gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind die sogenannten Fidget Spinner. Kennt ihr die? Ja? Die Lehrer, die werden die Dinger noch hassen, das weiß ich, also ganz sicher, ja. Genau, also bei uns in der Familie hat außer mir, glaube ich, jeder einen. Eine Pia hat auch keinen, gell? Ja? Und dann sitzen die immer alle da und drehen so die ganze Zeit. Das soll angeblich helfen, aufmerksamer zu sein. Aber die Dinger sind ganz nett, vor allem wenn sie aussehen wie der hier. Der hat nämlich drei Bestandteile, ja? Das müsst ihr euch das einfach mal vorstellen. Vielleicht hilft es ein bisschen was, sich zu veranschaulichen von dem, was ich eigentlich nicht begreifen kann. Aber stellt euch vor, drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ne? Aber das, was wir wahrnehmen, ist das hier. Das ist ein Gott. Da kann man jetzt keine großen Trennungen ziehen und auseinanderklamüsern und so, sondern wir begegnen dem einen Gott, der sich uns in drei Personen offenbart. Das ist keine theologisch hundertprozentige Erklärung, aber es vielleicht hilft es ein bisschen, das zu verstehen. Und meine Tochter kriegt ihren Fidget Spinner zurück. Aber es ist spannend, dass Paulus diese Begrifflichkeiten gerade an der Stelle rausholt und sagt, ja, es gibt diese Vielfalt. Ja, dieser Gott, der teilt ganz bunt aus. Schau mal, dieser Gott, der ist schon selber bunt. Da ist schon selber Unterschiedlichkeit in seinem Wesen festzustellen und trotzdem immer verankert in dieser grundlegenden Einheit. Ein Gott, der austeilt. Gott begegnet unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich, aber hinter allem dem steht immer er, der eine Autor. Ja, aber die Sache ist, es ist halt schon schwierig, wenn es dann richtig bunt wird. Ne? Also ich sag mal, wenn wir über verschiedene Rottöne reden, dann können wir uns vielleicht alle noch darauf einigen, naja, das ist doch alles irgendwie rot. Ja? Aber wenn dann plötzlich ein Grüner mittendrin sitzt, dann wird es schwierig, dann zu behaupten, naja, der ist doch auch irgendwie gleich wie die anderen. Ja? Da ist der Gegensatz dann einfach zu krass. Und so geht's uns doch manchmal auch so in dem weiten Umfeld dessen, was sich Kirche Gottes nennt auf dieser Welt. Ja? Da schaue ich vielleicht manches an und denke, ja, aber ist das jetzt noch richtig? Ja, also kann man so leben und Gott so erleben oder zumindest behaupten, dass das Gott ist, den man da erlebt und dann noch Christ sein, wenn das so völlig anders ist wie alles, was ich kenne und erlebe? Schau mal, wenn du in diesen Text reinschaust, dann würde Paulus sagen, das ist eine sehr gute Frage. Schau mal am Anfang, der erste Vers, ne? Er sagt, es ist ihm sehr wichtig, dass ihr in dieser Sache Bescheid wisst. Und dann kommt eine sehr interessante Begründung. Er sagt, denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Also es ist eine wichtige Frage. Ist das noch richtig? Ja, weil es in dieser Welt Götzenbilder gibt, die Menschen sich selber basteln und die eine sehr große Anziehung auf Menschen ausüben und sehr attraktiv sind. Und es sehr schade wäre, wenn ich irgendwann feststellen muss, Mann, ich dachte, ich erlebe hier Gott, ja, und bin dem hinterhergerannt und jetzt muss ich begreifen, oder vielleicht begreife ich es auch nicht und bloß andere sehen das, das ist ja gar nicht Gott. Das ist eine völlig falsche Idee, der ich hier hinterher renne. Also es ist schon wichtig zu sehen, was ist denn richtig und was hier nicht. Auch in Korinth war das offensichtlich eine ganz aktuelle Frage. Und um das zu verstehen, möchte ich mal mit euch in den dritten Vers reinschauen. Da kommt diese Geschichte mit Gott verfluchen. Und das ist ein ganz spannender Vers, vor allem dann, wenn man, idealerweise hätten wir jetzt die ersten 11 Kapitel auch gelesen, na, und diesen Hintergrund gehabt von dieser Spaltung, die es gibt in der Gemeinde und von diesen verschiedenen Parteien. Wenn man da jetzt versucht, auch ein bisschen so zwischen die Zeilen zu lesen, in die Zwischenräume reinzuhören und sich zu fragen, was Paulus hier in kurzen Worten so auf den Punkt bringt in einem Vers, warum ist es denn überhaupt nötig, dass Paulus sowas schreibt? Ja, also das ist ja eine Aussage, ne? Also niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Warum muss man das einer Gemeinde in Korinth schreiben? Sowas. Wenn man nachdenkt, in so einer gespaltenen Gemeinde, woran das wohl liegen könnte, welche Meinungen dort vertreten werden, welche Fragen da wohl da sind, damit Paulus es für nötig hält, diesen Satz da reinzuschreiben. Und dann das Gegenteil, umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr. Es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Würde ich sagen, hey, ist doch offensichtlich, oder? Warum muss man das schreiben nach Korinth? Wer die ersten 11 Kapitel gelesen hat, der hat schon ein Bild von einer sehr zerspaltenen Gemeinde in sich, wo es ganz unterschiedliche Positionen gibt. Wer dann noch weiter liest in diesen nächsten Kapiteln, es geht ja in Kapitel 12, 13 und 14 geht es um diese ganze Frage Gaben, Gottes, Geistesgaben, wie werden die gelebt in der Gemeinde? Der wird noch mehr dazu finden. Und das entsteht ein Bild von unterschiedlichen Positionen, das man in diesem Vers, glaube ich, ganz gut illustrieren kann. Schaut mal das Erste an, was Paulus sagt. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, das ist jetzt schon Erklärungsversuch der neuen Genfer Übersetzung, niemand, der im Geist redet, steht da eigentlich, der wird sagen, Jesus sei verflucht. Was meint denn Paulus damit, mit im Geist reden? Ja? Der Gegensatz dazu ist jemand, der sagt, und das kann jeder verstehen, Jesus ist Herr. Der spricht also eine Sprache, die man verstehen kann. Ne? Alle können zuhören und sagen, aha, das, was der sagt, das ist richtig und das ist theologisch korrekt. Das scheint bei dem ersten nicht der Fall zu sein. Und wenn du dann weiterblätterst und feststellst, dass Paulus im 14. Kapitel noch sehr ausführlich eingeht auf den Unterschied zwischen dem, der prophetisch redet und dem, der in neuen Sprachen redet, dann drängt sich so langsam der Verdacht auf, was Paulus meinen könnte mit dem, der im Geist redet hier. Also da redet einer. Getrieben vom Heiligen Geist, Gaben des Heiligen Geistes, der redet vielleicht tatsächlich in neuen Sprachen. Und vielleicht sitzt der andere jetzt daneben und fragt sich, was sagt denn der da überhaupt? Das versteht ja gar keiner. Und weißt du, wenn das keiner versteht, dann drängt sich ja schon die Frage auf, oder vielleicht gar der Verdacht auf, vielleicht ist das gar nichts Gescheites, was der da sagt. Woher willst du denn das wissen, dass das richtig ist hier? In Deutschland müsste das eigentlich jedem sofort einleuchten. Denn unsere deutsche Geschichte hier als Kirche Jesu Christi in Deutschland im Großen und Ganzen hat ja genau diese Frage gestellt. Ne? Als die Pfingstbewegung hier nach Deutschland kam und als das anfing mit Geistesgaben, da kamen relativ schnell auch Beobachter von außen, die haben auch Sachen mitgekriegt, die nicht in Ordnung waren, das muss man voll sagen, ne, an dieser Stelle. Aber die Schlussfolgerung, die sie daraus gezogen haben, ist das Ganze, was hier passiert ist, so war es formuliert, ein Geist von unten. Ja, das ist gar nicht Gottes Geist, der da redet. Ja, die meinen das alle, dass hier wunderbar der Geist schickt neue Sprachen und dann plappern sie da irgendwas vor sich her. Und im besten Fall ist es noch nur Geplapper, im schlimmsten Fall ist es sogar irgendein ganz anderer Geist. Ist es sogar der Satan oder wer auch immer, der ihnen diese Worte eingibt. Also das ist nicht Gott, das ist nicht richtig, was hier stattfindet. So hat man damals geurteilt. Und dieses Urteil scheint auch nahe zu liegen in Korinth. Vielleicht sagt er ja in seiner komischen anderen Sprache in Wirklichkeit was ganz Schlimmes, wie Jesus sei verflucht. Wer kann es denn nachprüfen, wenn man es nicht versteht? So sagt der eine in Korinth. Dann gibt es im gleichen Vers auch noch die genau entgegengesetzte Position. Es ist nämlich da einer, den kann man sehr wohl verstehen. Der sagt in einer deutlich verständlichen Sprache, Jesus ist der Herr. So, und das kann jeder jetzt theologisch nachprüfen und feststellen, das ist die richtige und gute und solide Theologie. Aber, fragt sich der, der hier gerade im Überschwang die Fülle des Geistes Gottes mit übernatürlichen Gaben erlebt hat, ist das wirklich geistlich genug? Also ich meine, da irgendwelche theologischen Bekenntnissätze rumzuplappern, die kannst du genauso gut auch ablesen oder mir per E-Mail schicken oder sonst was. Aber erlebst du denn wirklich persönlich das Wirken von Gottes Heiligem Geist? Ja? Warum redest denn du nicht in neuen Sprachen, wenn Gottes Geist wirklich da ist? Ja? Immer diese theoretischen Geschichten und diese große Theologie, ja? Du musst in dir gepackt sein und dann ist es doch völlig egal, wie präzise das jetzt formuliert ist, solange der Geist Gottes in dich wirkt. Merkt das so, wie sich da so zwei Gegenpositionen aufbauen? Und jetzt muss Paulus eingreifen. Und was sagt er denn diesen Menschen? Er sagt dem einen, der beobachtet, wie hier einer in neuen Sprachen redet und sagt, das ist völlig unverständlich und vielleicht verflucht ihr ja gerade Jesus. Der sagt, du kannst dir sicher sein, solange der Geist Gottes wirkt, wird niemand Jesus verfluchen. Er sagt dem anderen, der hier seinen theologisch richtigen, verständlichen Partner anschaut und sagt, hey, das ist jetzt zwar alles richtig und schön und gut, aber wirkt denn hier der Heilige Geist? Sagt, niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also schau, auch da wirkt der Geist Gottes. Da muss man nicht erst in neuen Sprachen reden, dass der wirkt. Und Paulus bringt zwei so völlig gegensätzliche Positionen zusammen, weil er sagt, hinter beiden steht der eine Gott, der beides gibt. Und wie gesagt, man kann unsere deutsche Geschichte hernehmen, um diese beiden Positionen ganz einfach zu entdecken. Und da gibt es diese eine Seite, Berliner Erklärung, ganz berühmt geworden, ne? Der Geist von unten, den man nur entschieden verwerfen kann. Aber bitte lasst uns nicht so tun, als gäbe es nicht auch die andere Seite. Ja, wo man dann gesagt hat, na, alle die, die Gott nicht so erleben durch seinen Heiligen Geist, wie wir es tun, die haben ja gar nicht wirklich den Heiligen Geist. Vielleicht sind es nicht mal richtige Christen. Ja, und man hat dann Kampfbegriffe benutzt, wie bei uns gibt es das volle Evangelium. Und das heißt ja mit anderen Worten, bei den anderen gibt es halt, wenn überhaupt, dann vielleicht bloß ein halbes Evangelium. Vielleicht auch gar kein Evangelium, ja, wenn es bei uns betont werden muss, dass bei uns das volle gibt. Oder dürfen wir uns als Mitglieder Volksmission schauen in der Nase fassen, geschichtlich. Na, haben wir gesagt, wir sind die entschiedenen Christen. Ja, also heißt die Volksmission mit vollem Namen. Volksmission entschiedener Christen, ja. Und es kommt schon natürlich schon aus einer Zeit, wo man das als Kampfbegriff benutzt hat, um damit zu sagen, also die anderen sind ja nicht wirklich entschiedene Christen, die nennen sich bloß Christen, aber wir sind die entschiedenen Christen. Ja? Merkt ihr das, was da passiert? Da entstehen die gleichen Positionen und Feindbilder wieder und wieder. Und man kann das an zig anderen Arten, Gott zu erleben und an seinen Wirkungen festmachen, da muss man gar nicht bei den beiden bleiben. Und du stellst ganz schnell fest, dass überall da in der Gemeinde Jesu, wo es Menschen gibt, die Gott auf besondere Art und Weise erleben, ganz eindrücklich und die damit erfüllt sind und auch wirklich das Leben und feiern, wie Gott hier wirkt, dass es da immer auch die Gefahr gibt, ganz schnell zu erwarten, dass doch alle anderen jetzt Gott auch so erleben müssen wie ich. Ja, dass das doch auch begeisternd sein muss. Ich habe vor kurzem im Ältestenrat schon eine Andacht darüber gehalten. Ich habe gesagt, ich brauche ja bloß bei mir selber anfangen. Ne? Also wenn ich jetzt mal so schaue, hier die verschiedenen Aufträge, die Bibel beschreibt und das Verschiedene, was Gott gibt, na, dann finde ich mich so eher, ich sage mal, Tendenz bei den Lehrern wieder. Ja? Ich habe Freunde, die sind von Gott ganz klar begabt als Evangelisten und das ist auch so ein Gegensatz, das hat schon immer funktioniert. Ja? Also die Evangelisten sagen zu den Lehrern, was müsst ihr immer alles so kompliziert machen, man muss mit einfachen Worten das klare Evangelium predigen und die Menschen werden sich bekehren und wenn du nicht so kompliziert rausschwätzen würdest, hätten sich schon viel mehr Menschen bekehrt bei dir. Ja? Und auf der anderen Seite, da bin ich dann, ja, da stehen die Lehrer und die hören sich entsetzt an, was der Evangelist von sich gibt, wie man das so furchtbar vereinfachen kann. Das ist ja theologisch gar nicht haltbar, ja. Also wenn man das so reduzieren kann, die ganze Komplexität dessen, was da auch Gott in seiner Fülle reingelegt hat, geht ja völlig verloren, ja. Und das sind auch so Gegensätze, ja. Und man erwartet immer vom anderen, der muss doch Gott so erleben wie ich. Und mitten hinein, lasst uns angesprochen werden von Paulus, denn da braucht man nicht erst eine Gemeinde in Korinth dazu, dass dieses Wort so wichtig wird, sondern ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Wort Gottes an jeden Christen zu jeder Zeit in jeder Generation ist. Immer wieder festzustellen, dass hinter diesen großen Unterschiedlichkeiten, wie Gott sich äußert im Leben von Menschen, dass da immer der eine Gott steht. Und ich den anderen nicht festnageln wollen darf und nicht begrenzen wollen darf auf das, was ich erlebe und das zur Norm machen für alles andere. Schau mal, wie es bei Paulus weitergeht nach diesem dritten Vers. Da kommt dann nämlich der vierte, den haben wir vorher schon gelesen, das ist der erste von den drei, die hintereinander kommen. Ja? Er hat jetzt gerade diesen Gegensatz aufgebaut zwischen zwei Positionen, zwei. Und der Vers 4 heißt dann, es gibt viele verschiedene Gaben. Ja, also wenn du daran dich schon festhältst, dass es hier zwei Positionen gibt, dann habe ich jetzt eine schockierende Nachricht für dich. Es gibt gar nicht bloß zwei. Es gibt viele verschiedene, das sind noch viel mehr, als du überhaupt dir erträumen kannst. Arten und Weisen, wie Gott sich äußert durch seinen Heiligen Geist und wie man Gott erleben kann. Und wenn es schon bei zwei schwierig wird für dich, dann wird es jetzt richtig schwierig. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber hör zu. Es ist der ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Ja, das ist spannend, diese bunte Gemeinde. Und was mache ich jetzt damit? Und das Ganze wird ja dann am allerspannendsten, wenn ich dann zu dieser Frage komme, was mache ich jetzt denn konkret mit dem anderen, dem ich begegne, der von sich sagt, Jesus Christus nachzufolgen und der halt so wirklich anders lebt, wie ich mir das vorstellen kann. Und ich dachte, also vielleicht dachte ich bis jetzt sogar, also wenn man so lebt, dann kann man ja gar kein Christ sein. Was mache ich denn jetzt mit dem? Reicht es da denn einfach aus, zu sagen, wie beim letzten Mal, so im Bild von Petrus und Johannes, na, das geht dich alles nichts an? Ja? Lass den halt wurschteln. Und nach dem Motto, dann muss halt auch jeder Christ für sich selber irgendwie seinen Weg finden. Und am Schluss wird sich's ja schon zeigen, ja? Was richtig war und was nicht. Reicht es denn als Lösung? Ich glaube, man kann dieses Ganze nur dann zusammenbringen, wenn man diesen siebten Vers am Ende des Ganzen liest, in dem der Paulus noch einmal zusammenbringt, worum es denn geht bei all dieser Vielfalt und dieser Buntheit, die Gott hineinlegt in seine Kirche. Da heißt es im siebten Vers, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Wörtlich steht da, immer geht es zum Zusammenbringen oder zum Zusammenkommen. Letztlich geht es um Einheit, das ist das Wort, das da drin steht. Die Vielfalt, die Gott austeilt, die Gaben, die Gott austeilt, sind in ihrer Natur dafür gedacht, dass sie seine Gemeinde zusammenbringen. Und da darf man jetzt durchaus schon ein bisschen vorahnen, dass das, was danach kommt, ja dann dieses Bild vom Leib ist mit all diesen Körperteilen. Und wir haben ja hier vorher die Theresia gehabt, ja, die jetzt ihren Arm eine Weile nicht benutzen könnte. Ja. Und da merkt man denn, wie schmerzlich das ist, wenn eines dieser Körperteile plötzlich ausfällt. Da merkt man erst, wie wichtig das überhaupt ist für das normale Zusammenspiel des Ganzen und wie das dann eingeschränkt ist, wenn das plötzlich dieses eine Teil nicht mehr da ist. Es braucht dieses Ganze in seiner Vielfalt, kommt ja dann raus in diesem Bild des Leibs, das gleich folgen wird. Und das ist nur der Anfang, denn nach diesem Bild des Leibs kommt 1. Korinther Kapitel 13, einer der berühmtesten Texte der Bibel, nur dass er leider immer zur falschen Gelegenheit gelesen wird. Denn dieser Text im 1. Kapitel 13, mit dem es anfängt, das hat nichts, aber rein gar nichts mit dem Thema Hochzeit zu tun, was der Paulus hier schreibt und was wir mit das hohe Lied der Liebe überschreiben. Ja? Das ist ganz gut, weil die Lektionen, die man rausziehen kann, die kann man auch fürs Eheleben anwenden. Ja? Aber geschrieben sind sie in einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang dieses Zusammenspiels all dieser völlig verschiedenen Menschen in der Gemeinde. Da bringt Paulus plötzlich das Thema Liebe und sagt, schaut mal, das kann nur dann funktionieren, wenn jeder in seiner Unterschiedlichkeit seine von Gott gegebenen Gaben in Liebe für die anderen anwendet. Und damit sind wir immer noch nicht fertig, denn dann kommt das Kapitel 14 und dann kommt nochmal eine große Diskussion, wie das aussieht mit Prophetie und mit Sprachenreden und wie sich das äußert, wenn Christen zusammenkommen. Und mittendrin beschreibt Paulus nochmal, wozu eigentlich es diese Dinge gibt. Und da steht dann im Vers 3, drei Gründe, drei Ziele, die diese Gaben verfolgen. Und zwar steht da Auferbauung, Ermutigung und Trost. Das sind die drei Gründe, warum Gott diese Gaben gibt. Damit Menschen auferbaut werden, damit Menschen ermutigt werden und damit Menschen getröstet werden. Und da merkt er plötzlich, also das kann man nie dahin auflösen, dass das, was der andere macht und wie der lebt, dass das mich gar nichts angeht und ich damit nichts zu tun habe. Nein, im Gegenteil, denn meine Gaben, das, was Gott mir geschenkt hat, das, wie ich Gott erlebe, das schenkt er mir ja aus einem Grund. Und zwar geht es da gerade eben nicht nur um mich, sondern es geht gerade ausdrücklich um den anderen. Das, was Gott mir schenkt in mein Leben, soll dazu da sein, dass der andere aufgebaut und ermutigt und getröstet wird. Und daran muss ich mich jetzt messen lassen. Das Problem ist immer, dass wir den anderen messen wollen. Dazu hat uns Gott aber nirgends einen Auftrag gegeben, den anderen zu messen. Da gibt es einen, der dafür zuständig ist, und der, das bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis, der wird eines Tages wiederkommen und der wird alle messen, die Lebenden und die Toten. Aber das ist seine Aufgabe, nicht meine. Und wisst ihr was, ich bin auch heilfroh drüber, weil die Verantwortung, also den Stiefel will ich mir gar nicht anziehen müssen. Ja? Aber mich selber vielleicht mal wieder kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen, das wäre vielleicht eine gute Sache. Und das heißt, ich muss anfangen, mich zu fragen, ja, wie sieht's denn aus mit dem, was ich von Gott geschenkt bekomme? Was er in meinem Leben an Fülle hineingelegt hat? Wie ich ihn erlebe? Nutzt das denn den anderen? Wo ist denn, also, könnte man sich jetzt mal hinsetzen, wäre mal eine Übung, zu sagen, ja, okay, ich setze mich hin und nehme ein Blatt Papier und ich fange damit an, das ist dann schon fast Sofa-mäßig, ich schreibe einfach mal auf, was Gott in mein Leben hineingeschenkt hat. Angaben, an Fülle, an Diensten, an Aufgaben, die ich wahrnehme und auch wahrnehmen kann für ihn, da wo er sich mit seiner Kraft wirkt, das wird eine lange Liste, sage ich dir. Wenn ich mir ernsthaft hinsetze, wahrscheinlich reicht das Blatt Papier nicht aus. Aber wenn dann noch Platz ist oder du ein zweites Blatt Papier gefunden hast, dann wäre hinterher mal interessant, sich hinzusetzen und dann zu fragen, okay, und jetzt bringen wir das mal auf den Punkt, worin liegt eigentlich der konkrete Nutzen von all diesen Dingen für die anderen Leute, die Jesus nachfolgen? Und dann sitzt du vielleicht erstmal da und sagt, und das ist die falsche Antwort. Ja? Verstehst du? Denn dafür hat Gott es ja gegeben, zum Nutzen aller. Und ich nehme das immer ganz so selbstsüchtig an und sage, ja wunderbar, hey, toll, Gott wirkt in meinem Leben, ist das nicht genial? Ja, aber er wirkt in meinem Leben zum Nutzen der anderen. Sag ich, wieso die anderen? Das soll doch bei denen einfach auch wirken, ja. Ne? Oder, also das ist ja ganz schnell sogar, dass man dabei sagt, ja, sie sind ja selber schuld, wenn sie sich nicht so ausstrecken wie ich und Gott nicht so erleben wie ich. Ja, die sollen ihn halt mal ernsthaft suchen, ja, und sollen ins Gebet gehen und so, dann erleben sie den schon, ja. Aber darum geht's nicht. Gott hat mich beschenkt zum Nutzen der anderen. Sehe ich die Auferbauung und die Ermutigung und den Trost der anderen als meine Aufgabe? Das ist meine Aufgabe. Dafür hat Gott Dinge hineingelegt in meinem Leben. Und das muss ich suchen. Wie kann ich die jetzt einsetzen für ihn dafür? Ja, und für ihn, das heißt dann eben nicht dadurch, dass ich in meinem Leben selber davon profitiere, sondern für ihn, das heißt also, dass ich andere profitieren und auferbaut und ermutigt und getröstet werden. Energie war ja noch so ein Stichwort und ich bin immer wieder froh, wenn Gott mir schenkt von seiner Kraft, dass ich so meinen Alltag bewältigen kann. Das hast du auch davon erzählt, heute Morgen wieder, gell? Ja? Aber sich die Frage zu stellen, okay, diese Energie, wo ich so froh bin, dass die vielleicht gerade für mich reicht, ja? Wie dient denn die den anderen? Ja? Wie kommt die denen zugute? Denn all das gibt Gott zum Nutzen aller. Das wird spannend. Und ihr merkt ganz schnell, wie sich das Bild ändert. Das Bild ändert von einem Miteinander von völlig unterschiedlichen Menschen, die sich jetzt vielleicht so abschätzend betrachten, die jetzt Urteile bilden müssen, was passt denn da jetzt noch rein und ist es in Ordnung, was der andere macht? Von so einer, man müsste fast sagen, von so einer Kontrollgemeinschaft weg hin zu einer gegenseitigen Unterstützung, zu einer Weggemeinschaft, das ist es ja gerade. Eine Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist in der Nachfolge Jesu und wo einer dem anderen hilft. Und ich denke an so manche Erlebnisse, die ich hatte, dann, wenn man auch zum Beispiel bei den Rangers miteinander unterwegs ist als Weggemeinschaft, vielleicht auf dem Hike oder so, ne? Team. Also manche Leute übersetzen das Team mit toll, ein anderer macht's. Aber bei den Rangers merkt man ganz schnell, dass ein Team ja was genau das Gegenteil davon ist. Da gibt es dann, wenn man miteinander unterwegs ist, ganz andere Sprüche, die wichtig werden. Zum Beispiel, ein Team ist immer nur so schnell wie der Langsamste. Ja? Und das hat mit Weggemeinschaft oder mit Team recht wenig zu tun, wenn 5 von 6 Leuten schnell sind und die rennen vorne draus und der eine, der soll halt gucken, wie er hinterherkommt. Sondern im Gegenteil. Weggemeinschaft zeigt sich darin, dass man den im Zweifelsfall unterstützt. Ich kann mich erinnern, ich war ein paar Mal, also mein Vater war ja begeisterter Wanderer, das habt ihr inzwischen alle längst meinen Predigen unternommen und hat uns Kinder da auch zu allen möglichen Aktionen gezwungen und so Bergwanderurlauben und so. Und ich glaube, zweimal waren wir im Urlaub mit meinem Onkel und meiner Tante. Und meine Tante war schon immer kränklich. Ja, und da gab's dann so Momente, wenn es dann so richtig ins Gebirge ging, dann hast du halt gemerkt, die wird immer langsamer und die fängt an zu schnaufen und alles. Und dann kamen so Sachen, wie dass mein Onkel herging und ihr zuallererst mal ihren Rucksack abgenommen hat, den man so dabei hat auf der Bergwand. Und das sind ja jetzt keine riesenschweren Rucksäcke, da hat man halt sein Vesper drin oder alles, aber es macht halt doch schon einen Unterschied, ob man den jetzt den Berg hochträgt oder nicht. Und dann sagt er, komm, ich nehme dir meinen Rucksack ab und ich lade den mir auf. Und wenn es dann noch langsam wird, dann hat er immer gefragt, soll ich dich schieben? Und das hat er dann tatsächlich gemacht, so ganz praktisch, ne? Wenn es der Berg hochging, hat die Hand so in den Rücken gelegt und hat sie da den Berg hochgeschoben. Wisst ihr, das ist das, was Weggemeinschaft ausmacht. Und wir haben schon Leute gehabt, die sich dann unterwegs den Fuß verstaucht haben bei irgendeiner Ranger-Aktion. Ja? Wo dann halt vielleicht zwei braucht, links und rechts, so, wo man sich einhängen kann über die Schulter und sich dann irgendwie so mitschleifen lassen kann. Von denen. Das ist Weggemeinschaft. Weggemeinschaft hat nichts damit zu tun mit der Frage, machst du das richtig und ist das in Ordnung, wie das bei dir läuft und so, sondern das hat alles damit zu tun mit der Frage, wie kann ich dich unterstützen, dass wir gemeinsam weiterkommen? Und dafür schenkt Gott seine Gaben. Dafür gibt's die ganze Vielfalt. Stellt euch vor, wir wären alle gleich. Dann hätten wir in dem Bild vielleicht alle gleichzeitig den Fuß verstaucht. Dann wird's problematisch, sage ich euch, ja? Oder wir kommen alle gleichzeitig nur mit unserem Rucksack den Berg hoch. Und es ist keiner da, der schiebt jetzt, sondern wir müssen alle nur die geschoben werden müssen. Dann kommen wir nicht weit. Aber gerade weil wir unterschiedlich sind, weil Gott uns so völlig verschieden begegnet und wir unterschiedlich erleben, deswegen können wir immer wieder beitragen zu dem, was den anderen jetzt gerade beschäftigt, was er braucht und was ihm weitergeht. Darin zeigt sich die Fülle und die Größe und die Buntheit und die Einheit der Gemeinde Jesu. Dafür möchte ich gerne beten mit euch heute. Und ich möchte, dass wir uns das Gebet zu eigen machen, das Jesus für uns betet. Und wir sagen, Herr Jesus Christus, so wie du gebetet hast, mach uns eins. Mach uns eins, dass die Welt erkennt, dass du der Sohn vom Vater gesandt bist. Wir beten, Herr der Gemeinde, gib weiter, gib Aufträge und Gaben, gib deine Fülle, gib Kraft, gib das, was jeder Einzelne braucht, gib das, was du in Fülle bereit hast, in unsere Gemeinde hinein und wirke du gerade in unsere Unterschiedlichkeit. Und Herr, öffne uns die Augen und hilf uns, das wertschätzend wahrzunehmen. Hilf uns, uns dran zu freuen, an den ganzen vielen Facetten deiner Kirche und gemeinsam unterwegs zu sein, vorwärts. Dir nach, in der Nachfolge unseres einen Herrn. Dazu helf uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Möchte ich einladen, noch mit uns ins Gebet zu gehen.